Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem weiteren Vortrag im Rahmen der Reihe Zeit zu denken. Ganz besonders freut es mich, dass ich wieder meinen lieben Freund Werner Schmidt hier bei uns begrüßen darf. Werner Schmidt ist ja, ich habe heute nachgerechnet, so plus minus 15 Jahre immer wieder schon hier Gast bei uns und beehrt uns mit Vorträgen zu Platon, zu Hölderlin, Hegel, Humboldt, Begriff der Sprache bei Humboldt, zumal auch Librux und ganz besonders, und das wird auch heute das Thema ja sein, Vorträge zur philosophischen Interpretation des griechischen Mythos von Homer und von Hesiod. Etwas, was Werner Schmidt schon viele Jahre begleitet, ein Thema, das er sehr intensiv verfolgt und mit großer Hingabe und Leidenschaft von Hegel her, von seinem Lehrer Bruno Librux her. Ich erwähne es auch immer wieder gerne, auch sozusagen in dem Zusammenhang, eben, dass Werner Schmidt von dem auch von mir äußerst geschätzten Bruno Librux der letzte Assistent war. Dieses große Werk von Bruno Librux, Sprache und Bewusstsein, spielt auch für mich und spielt auch für ganz besonders auch für Werner Schmidt eine sehr eben tragende Rolle, was die systematische Interpretation hier der Philosophiegeschichte, aber auch eben des Mythos etwa betrifft. Und ich darf kurz erwähnen, es ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit ein Aufsatzband erschienen bei Dunker und Humblot mit Texten von Werner Schmidt. Ich darf Ihnen, das ist mein Exemplar, darf ich Ihnen durchgeben, da können Sie reinblättern und ich habe Ihnen da so, falls Sie das interessiert, können Sie sich so ein Folder und Anführungsstrichen mitnehmen. Und ich kann Ihnen auch durchgeben, das schöne Büchlein hier, das ist seine Dissertation, das Selbstbewusstsein als Inbegriff der drei Formen der Positivität. Das ist natürlich schon ein bisschen länger her, dass es erschienen ist. Das macht ja nichts.
Ich habe trotzdem auch mal reingeschaut.
Heute freuen wir uns auf einen Vortrag mit einem Thema, das viele Bezüge sofort schon vom Titel her wachruft, nämlich die vier Formen der Unsichtbarkeit des Odysseus. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier wieder etwas vortragen kann. Ich fange gleich an, obwohl vielleicht doch ein kleiner Überblick zu Anfang sinnvoll sein könnte. Also der Begriff der Unsichtbarkeit, den habe ich mit Platon versucht, etwas gleich auf ein Niveau zu bringen. Der platonische Gedanke, dass nichts sagend war ich mir selbst verborgen, eine Weite hat im Denken, die also schwer zu erfüllen ist. Und ich versuche das natürlich mit Hilfe jetzt des Homeros, wo am Ende des 13. Gesangs der Odysseus nach Ithaka zurückkommt und dort sich unkenntlich machen muss, um unter diesem Deckmantel der Mimesis als Ungefährliche an seine Feinde heranzukommen. Das ist sozusagen die äußere Form, wo man sich unkenntlich macht, also unsichtbar macht. Aber unsichtbar machen heißt ja nicht, dass man von der Bildfläche verschwindet, sondern es ist gerade umgekehrt. Man muss sich ein Bild geben, man muss sich eine Gestalt geben, die man den anderen entgegenhält, damit die in einer bestimmten Weise vorausberechnet darauf reagieren. Und das ist eigentlich diese Ebene schon, die wir immer anwenden, wenn wir von der Technik her die Welt betrachten. Da machen wir das nämlich auch. Und ich hoffe, dass ich dann im Laufe dieser kleinen Vorlesung hier das auch mit Gedanken erfüllen kann. Am Anfang steht etwas ganz Erstaunliches, nämlich die selbstfahrenden Schiffe der Phaiaken. Und Homeros schildert das also, und ich gehe mal von dieser Technik her aus, und werde dann auf die erste Form der Unsichtbarkeit nicht eingehen. Das ist sozusagen eine reale Form, wo Odysseus nach Ithaka auf dem Strand da liegt oder noch schlafend fast ist und natürlich jetzt eine Nacht ihn umhüllt und da wird er natürlich auch unsichtbar. Da an diesen Stellen habe ich natürlich sehr viel über das Wachbewusstsein, Schlaf und so weiter mit nachgedacht, aber das will ich jetzt nicht vortragen, das werde ich übergehen, um die anderen Formen der Unsichtbarkeit dann vielleicht besser hier von der Zeit her unterbringen zu können. Fangen wir lieber gleich an. Je länger ich Einleitungssätze sage, je weniger Zeit haben wir dann vielleicht am Text. Also die selbstfahrenden Schiffe der Phaiaken und die Folgen dieser Technik. Also ich gehe ganz auf den Homeros zu. Das ist jetzt nichts von mir erfunden, ist gar nichts. Odysseus wird von den Phaiaken mit dem Schiff von Kerkyra, so nimmt man an heute, von Kerkyra aus in seine Heimat nach Ithaka gebracht. Die Schiffe dieser Seefahrer sind programmierbare Maschinen. Sie fahren, Zitat, von Gedanken gelenkt. Von Gedanken gelenkt. Und sind somit Hegelsche Begriffsgegenstände, in denen ein Zweck realisiert ist. Sie stehen als Mittel zur Verfügung, warten also darauf, in Gang gesetzt zu werden. Ihre hochmoderne Ausrüstung befähigt die Menschen dazu, das Meer bei Tag und bei Nacht zu befahren. Das ist etwas Neues. Das hat es in der Antike so nicht gegeben. Da konnte man also nachts so ohne weiteres nicht aufs Meer hinausfahren, weil man natürlich, wenn man sternenkundig war, schon auch die Fixsterne benutzen konnte, um sich zu orientieren. Aber es war doch zu gefährlich. Man hat sich lieber am Ufer entlang bewegt. Das war sicherer. Die frühere Abhängigkeit vom menschlichen Blick auf Küste, Sonnenstand und Fixsterne wird durch eine in Maschinen realisierte Technologie aufgehoben. Hier kommt der Ausdruck aufgehoben vor. Das ist ein hegelischer Ausdruck. Er bedeutet nichts weiter, als dass man etwas zum Mittel herabdrücken kann. Und wir werden jetzt gleich hier sehen, was das bedeutet. Mit solcher Technik werden die natürlichen Gegebenheiten von Raum und Zeit entmachtet. Sie nimmt dem Meer den Schrecken der Weite und den Schrecken auch der Nacht, indem sie es zum hilfreichen Transportmittel herabdrückt. Das heißt Aufhebung. Etwas, was vorher ein Gegenstand war, der über mich Macht ausüben konnte, der wird zu einem Mittel herabgedrückt. Das ist eine Sache, die wir mit der Natur heute in einem Maße vorgenommen haben, was also sich natürlich der Homeros nicht vorstellen konnte. Aber sie revolutioniert nicht nur den Umgang mit dem Naturraum mehr, sondern auch den Umgang der Menschen mit solchen Mitteln. Jetzt kommt es eigentlich. Es ist nicht nur so, dass der Mensch die Natur zum Mittel macht, sondern diese Mittel, die wirken auch auf den Menschen zurück. Sie revolutionieren nämlich den Umgang miteinander. Das geht so weit, dass wir heute, wenn wir in einem Zug sitzen, wie ich das gestern erlebt habe, keinen Menschen mehr antreffen, der mit einem anderen sich unterhält, weil jeder ein Handy in der Hand hat. Er unterhält sich mit einem virtuellen Partner oder er hört Musik oder was weiß ich, was die Leute da alles treiben. Den Maschinen ist es gleichgültig, wer sich ihrer bedient. Sie dienen jedem und verleihen auch den Unkundigen ihre Fähigkeiten. Das ist das, was eben auch damit verbunden ist, diese Rückwirkung, dass auch der Unkundige Fähigkeiten bekommt, die er sonst nicht hätte. Je mehr Intelligenz in die Maschine natürlich integriert ist, je größer wächst dann diese Gefahr, sie auch missbrauchen zu können. Dass jedermann im Bauch einer solchen Maschine ruhig sitzend über das Meer hin jedes beliebige Ziel erreicht, sprengt die antike Ordnung, die noch die eigenen Kenntnisse und Anstrengungen bei solchen Unternehmungen einfordert. Im Mythos ist es der Gott Poseidon, dem der Gebrauch dieser Technik missfällt, weil sie seine Mithilfe als Naturmacht erzwingt und jedem ein ungefährdetes Geleit anbietet. König Alkinoos, der Odysseus die Gastfreundschaft gewährt, fragt den Odysseus nach seiner Heimatstadt, damit die Schiffe vom Wissen um das Ziel geleitet den Gast dorthin geleiten können. Also das Wissen ist in der Maschine sozusagen programmiert, und wenn die Maschine da programmiert worden ist, dann kann man sich da einfach hineinbegeben und das wird dann schon erledigt werden. Ich zitiere jetzt den Homeros. Sage mir auch dein Land, dein Volk und deine Geburtsstadt, dass dorthin Gedanken gelenkt, die Schiffe dich bringen. Denn der Phaiaken-Schiffe bedürfen keiner Piloten, nicht des Steuers einmal, wie die Schiffe der übrigen Völker, sondern, das ist jetzt entscheidend, sie wissen von selbst der Männer Gedanken und Willen, wissen nah und fern die Stadt und fruchtbaren Länder und so weiter. Das heißt also, diese Maschinen, die sind programmiert und sind so viel wissender als die Menschen, so wie heute das Handy so ein wissendes Ding ist, nicht? Man braucht ja nur dann die KI anrufen und dann schon bekommt man eine Antwort über Sachen, die also man hätte sich auch verschaffen können über Bücher, aber das geht alles heute einfach virtuell ganz leicht. Es geht dann weiter. Nur erzählte mir mein Vater Nausithoos ehemals, dass Poseidon, der Erderschütterer, zürne, weil wir ohne Gefahr jedweden zu Schiffe geleiten. Also ohne Gefahr jedweden zu Schiffe leiten können oder geleiten können. Das ist das, was dem Poseidon missfällt, weil jetzt ist er als Naturmacht eigentlich entmachtet. Die Schiffe, die umgehen diese. Dieser, also der Vater der Nausithoos, dieser, der Poseidon, würde ehemals ein rüstiges Schiff der Phaiaken, das vom Geleiten kehre, im dunkel wogenden Meere plötzlich verderben und rings um die Stadt ein hohes Gebirge aufrichten? So weissagte der Kreis, der Gott, sagt jetzt also Alkinoos, der König, der Gott vollende nun solches oder vollend es nicht, wie es seinem Herzen gelüstet. Also der Grieche, der sieht die Gefahr, die in dieser Technik steckt. Er sieht, dass Poseidon als Meergott, als Naturmacht, eigentlich jetzt hier zum Hilfsdiener erniedrigt wird. Man fährt über das Meer wird als einfach nur Mittel verwendet. Das gefällt ihm nicht. In Homers Erzählung wird Poseidon den Rat der Unsterblichen, also der anderen Götter, nicht wie Zeus mit einem Lachen vollenden. Als dieser voraussieht, also als Zeus voraussieht, dass die Menschen ihr eigenes Leid umarmen werden, als Folge für den Gebrauch des von Prometheus gestohlenen Feuers. Poseidon geht es eher um die Wiederherstellung des Rechts und des Selbstseins der Natur gegen ihre von der Technik erzwungene Dienstschaft. Also die Natur wird zur Dienstschaft herabgedrückt. Das ist die Aufhebung der früheren Macht der Natur über den Menschen. Jetzt wird sie zur Macht des Menschen über die Natur. Aber diese Macht des Menschen über die Natur, wie sie jetzt hier in diesen selbstfahrenden Schiffen ja schon realisiert erscheint, die wird nicht ohne Folgen bleiben. Die Folgen werden uns jetzt hier geschildert. Die Folgen sind die, dass Poseidon dann doch eine Vernichtung sozusagen vornimmt. Das ist die Rache der Natur am Menschen, wenn er sich solcher Technik bedient. Der Untergang einer auf Natur und Menschen übergriffigen Technik bliebe verborgen, hätten wir keine Nachricht davon. Die Erzählung vom Schicksal der Phaiaken macht aus einem bloßen Geschehen ein Ereignis mit einem Sinn. Hier ist es der Rat der Götter, den die Menschen mit ihrem Tun heraufbeschwören und von dem aus einsichtig wird, dass die mit dem menschlichen Weltumgang verknüpften Folgen auf ihn zurückfallen. Also das war jetzt ein furchtbarer Satz. Es ist damit gemeint, dass das, was wir tun, nicht ohne Folgen bleibt. Und das wird eben halt hier dargestellt. Es wird hier etwas gesagt, was unglaublich wichtig ist für den Homer, Homeros. Homer, dieses beschloss der Unsterblichen Rat und bestimmte der Menschen Untergang. Und jetzt kommt der Satz, dass er würde zum Gesang der Enkelgeschlechter. Also, dass hier so ein Geschehen erzählt wird, ist zugleich der Spiegel, der für alle die Späteren zur Verfügung steht, damit sie wissen, was es heißt, wenn man mit der Natur so umgeht, wie das da die Phaiaken gemacht haben. Jetzt geht es aber noch weiter. Bliebe der Rat der Götter über die Handlungen der Menschen den Menschen verborgen, dann fiele es ihnen schwer, dem Durcheinander im Geschehen einen Sinn abzugewinnen. Wird der Rat nicht nur vollzogen, also das wäre so, als wenn das Schicksal blind wäre nur, dann kommt uns das unbegreiflich entgegen. Wir können auch da keine Lehre draus ziehen, wenn es nur ein blindes Schicksal ist, weil es zufällig ist. Und was nur zufällig ist, hat eigentlich keinen Sinn. Man kann dann, wie gesagt, sich da keine Bedeutung an der Sache entfalten lassen. Also der Rat der Götter und auch der Beschluss der Götter, der wird in einer Sprache verkündet. Es wird den Menschen in der Sprache mitgeteilt, was da die Folge ihrer Handlungen ist. Und dieses Gesprochene, das ist ein geflügeltes Wort, das über Generationen hinweg die Erinnerung an alle Ereignisse wachhalten kann und aber auch zur Richtschnur für die nachfolgenden Generationen dient. Dass etwas in der Erinnerung bleibt, das ist auch ein merkwürdiges Naturphänomen. Wir haben dieses Naturphänomen, das ist das Geistigste in der Natur, das Licht. Das Licht ist eine Erinnerung an etwas, was es schon nicht mehr gibt. Also wenn wir in die Sterne schauen, dann schauen wir etwas, was schon vielleicht Tausenden oder vielleicht sogar Milliarden Jahre vergangen ist. Wir sind in diesem Blick auf die Sterne nur in einer Vergangenheit. Und das Licht, das zeigt uns etwas, was es schon lange nicht mehr gibt. Das ist wie Erinnerung. Und auch jede Erinnerung ist eigentlich ein nicht seiendes Sein in uns. Es ist nicht das, was mal war. Es ist aufgehobenes Sein nach Hegel. Der Pindar, den habe ich jetzt hier nochmal zitiert, der sagt, wenn eine Tat gelang, herzerfreuenden Antrieb wacht des Musensangs Strömung, warf des Musensangs Strömung er zu. Denn mächtigste Kräfte bleiben im Dunkeln ganz, wenn der Hymnensang ihnen fehlt. Für Taten Volltrefflichkeit wissen wir einer Art Spiegel nur, wenn mit Mnemosynes der Stirnband umglänzten Gunst, sie finden den Lohn der Mühsal durch rühmenden Zang der Dichtung. Also ohne den Spiegel der Dichtung wüssten wir nichts von der Vergangenheit. Ohne das Licht in der Natur wüssten wir nichts von dem, was vor Milliarden von Jahren schon im All passiert ist. Es ist die Vergangenheit, die gegenwärtig ist. Und wir sind fast nur von Vergangenheit umgeben. Das muss man nur wissen. Wir sitzen sozusagen auf der Vergangenheit. Das haben frühere Kulturen sehr gewusst. Also in Zypern habe ich mal so eine der ältesten Siedlungen besucht. Da saßen, das ist so 7000 vor Christus soll das sein, da saßen die Menschen in ihren Steinhäusern schon, das waren so eine Art Kugelhäuser, die saßen auf den Gräbern ihrer Vorfahren. Die Gebeine hat man nicht außerhalb, sondern unter dem Haus bewahrt. Das heißt also, hier ist ganz klar das Bewusstsein, man sitzt auf der Vergangenheit der Geschlechter, die das Leben, diese Möglichkeiten der Technik, die natürlich das Leben natürlich auch leichter gemacht haben, dann betreffen. Pindaros hebt noch den Vorzug der Sprache gegen andere, auch ideelle Formen der Vermittlung von Gedanken und Ereignissen hervor. Das ist auch ganz toll. Nicht bin ich ein Bildhauer, um müßig in sich ruhende Bildwerke zu schaffen, die auf dem Sockel nur stehen. Nein, auf jeglichem Frachtschiff ziehe und jeglichem Boote süßer Sang von Ägina fort, allwärts tu es kund. Das heißt, die Sprache ist das geflügelte Wort, das mit jedem Schiff überall hingetragen wird, wo es Menschen gibt, die davon etwas gehört haben. Der Sprachspiegel ist das geflügelte Wort, das als Lautgestalt mit Leichtigkeit überall hingetragen wird, wo Menschen miteinander Gedanken austauschen. Sie sind nach Hegel das Dasein des Geistes. Das ist das Dasein des Geistes. Das hier, was ich hier in der Hand halte, ist noch der Schein des Geistes. Ich muss aus diesen Buchstaben, aus diesen Worten, muss ich erst einen Sinn in mir erwecken, also den Geist zum Dasein bringen. Aber als Schein hat der Geist eine Existenzweise gefunden, der die Vergangenheit wirklich lange werden lässt. Wir können heute noch Bücher von Homeros, das gibt es oder all diese Dinge, die eben das Geistige festhalten, halten es in einer Scheinform fest. Es muss erst ein Mensch hinzukommen, der den Geist wieder aus dieser Schein, aus diesem Scheinsein herausruft, sozusagen, evoziert. Und das geht nur, indem wir diese Sprache für uns aufbauen wieder, dass wir sie hören oder vielleicht auch sprechen mit anderen zusammen. Das ist eigentlich die Einleitung gewesen. Jetzt übergehe ich diesen Teil, wo es um die reale Form der Unsichtbarkeit des Odysseus geht, und gehe gleich in die zweite Form, in die erste ideelle Form der Unsichtbarkeit. Ideelle Form heißt, dass der Mensch in einer Geisteshaltung sich befindet, wo er sich selbst verborgen ist, wo er eigentlich nicht weiß, was er macht. Also diese erste ideelle Form der Unsichtbarkeit des Odysseus. Es bleibt also nicht bei diesem objektiv zu nennenden Geschehen, dass Odysseus sozusagen von einer Nacht umhüllt unsichtbar ist. Also das ist jetzt was, was wir hinter uns lassen. Dieses Gefühl, also Odysseus ist jetzt am Strand und weiß nicht, wo er sich befindet. Ihm kommt alles fremd vor. Das ist sozusagen das, worin er eingehüllt ist. Das Gefühl überfärbt die Wahrnehmung so stark, also dieses Gefühl der Fremdheit, der überfärbt seine Wahrnehmung so stark, dass sie das, was vor Augen liegt, verkennt. Ihm erscheint seine Heimat als eine fremde Gegend, und weil er die Bedeutung des Gesehenen nicht erfasst, bleibt ihm auch sein Selbst verborgen. Das ist natürlich jetzt ein Satz, der kommt so leise hierher. Das ist aber einer der Hauptsätze in der Hegelschen Philosophie, dass sich das Bewusstsein des Menschen nur auf dem Umweg über seine Gegenstände erfasst. Selbst ein innerliches Denken ist immer auch ein sprachliches. Da spricht man sozusagen mit sich, aber auf dem Umweg über eine Sprache, die man ja nicht erfunden hat. Es ist ein fremdes Medium. Und so vergegenständlicht man sich auch da, wenn man innerlich mit sich redet. Aber hier ist es natürlich noch viel deutlicher, dass also der Odysseus sich selbst verborgen ist, wenn er in einem Gefühl, das mal so und mal so schwankend ist, sich befindet. Er begreift sich nur über seine Gegenstände. Und hinter der Fremdheit derselben verbirgt sich nicht Unwissen, sondern kommt zur Erscheinung. Also wenn mir etwas fremd erscheint, dann erscheint mir mein eigenes Unwissen. Ich kann mit Platon begreifen, dass ich nichts weiß, oder mit Sokrates, ne? Das Wissen des also das Wissen meines Nichtwissens, das ist der Punkt, wo jede Bildung erst beginnt. Ich muss mir eingestehen, dass ich das nicht begreife. Und wenn ich mir das eingestehe, bin ich auf dem Weg, herauszufinden, was die Voraussetzungen dazu sind, dass ich es nicht begreife. Und diese Aufklärung, die muss man in jeder Bewusstseinsstufe immer wieder aufs Neue betreiben. Und das werden wir hier sogar an Odysseus, wenn wir das mitvollziehen können. Also wenn das verworrene Gefühl den Weltumgang überfärbt, oder es kann sogar sein, dass man eine falsche Annahme oder auch eine richtige Annahme macht, um das, was man sieht, zu interpretieren. Also das sind zwei Möglichkeiten. Ich übergehe das Gefühl jetzt wieder, weil das bringt uns jetzt auch nicht so weiter. Wir gehen gleich auf die zweite ideelle Form der Unsichtbarkeit weiter. Und die bedeutet nämlich, dass man mit einer Annahme die Situation erklärt. Und das Merkwürdige ist, die Annahme kann falsch sein. Und trotzdem hilft sie einem dabei, die Situation zu erklären. Und man scheint dann zufrieden zu sein, wenn man eine in sich kohärente Situation vor Augen hat. Aber es ist eigentlich eine falsche Annahme, die den Schlüssel dazu hergebracht hat. Auch das übergehe ich jetzt. Odysseus fragt sich angesichts der ihm fremd erscheinenden Umgebung, wohin ihn die Phaiaken gebracht haben könnten. Mit dieser Frage beginnt die Suche nach einer Erklärung. Also das ist ja genau das, nicht, was wir auch immer so machen. Wir fragen dann jemanden, du musst das erklären, was du da vorhast, sonst verstehen wir dich nicht. Nicht? Also diese Erklärung, die muss man jetzt anfordern. Also die Erklärung will die Erfahrung der Fremdheit aufklären und äußert dann eine Vermutung, die ihm behilflich ist, die Situation zu erfassen und deren ihn quälende Unbestimmtheit zu überwinden. Die Vermutung besteht in der Annahme, dass die Phaiaken hätten ihn an einem fremden Strand ausgesetzt und damit Menschen ausgeliefert, die entweder sehr bösartig auf ihn wirken könnten oder eben auch ganz nach der Sitte handeln. Auch das gehe ich mal weiter, weil wir haben noch so viel anderes vor. Die Erfahrung der fremden Gegend und der Gedanke des Verlusts der Gastgeschenke, also er hat auch sehr viele Gastgeschenke mitbekommen und die sind jetzt also am Strand neben ihm und er weiß natürlich jetzt nicht, was er damit anfangen soll, weil er hat ja Angst, es könnten Räuber kommen. Also die Erfahrung der fremden Gegend und der Gedanke des Verlustes der Gastgeschenke treibt ihn zu einer vorschnellen Unterstellung, die zwar an der Wirklichkeit vorbeigeht, sich aber durch die weiteren Begebenheiten zu bestätigen scheint. Hier wird von Homeros zum Bewusstsein gebracht, dass auch eine falsche Unterstellung dabei behilflich sein kann, eine undurchsichtige Situation so zu interpretieren, dass sie als in sich kohärent und damit begründet erscheint. Die Unterstellung ist zwar eine Selbsttäuschung, doch nicht minder wirksam bei der Interpretation von Welt. Also man kann mit einer sehr falschen Vorstellung an die Welt herangehen und mit ihrer Hilfe das alles, was da ist, zu interpretieren. Und das wird sogar sich bestätigt fühlen. Wie das ja immer so ist, wenn einer eine Unterstellung dem anderen gegenüber formuliert oder nur auch geheim hält noch, dann sucht er ja eigentlich immer nur nach den Bestätigungen seiner eigenen Unterstellung. Nicht? Also wir sind diejenigen, die eigentlich sich immer nur bestätigt sehen wollen. Wir reagieren eigentlich meist sehr empfindlich auf Widerspruch, auf das, was uns eigentlich ernst nimmt. Wir sind immer nur zufrieden, wenn wir uns selbst begegnen, in dem, was uns entgegenkommt. Es ist eigentlich eine Schwachheit unseres Geistes, wenn es so ist. Wir sollten froh sein, wenn wir einen Widerspruch erfahren, weil wir da eigentlich ernst genommen werden. Ich übergehe das jetzt auch, weil es kommt... Die Zeit ist es nämlich, mit der wir kämpfen. Es kommt nämlich im Laufe dieser Entwicklung am Ende des 13. Gesangs dazu, dass Odysseus mit der Göttin Athene zusammentrifft. Und ich möchte natürlich diese Auseinandersetzung, die möchte ich natürlich ein bisschen breiter ausführen. Und deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen grob mit meinem eigenen Text hier um. Also diese Art von Täuschung, die sich der Odysseus, die den Odysseus eigentlich in dieser Situation charakterisiert, diese Art von Täuschung ist eine solche, die er selber dann enttäuschen muss. Er muss seine eigene Enttäuschung sozusagen leisten. Das schafft er auch natürlich, aber er kommt dann in weitere Formen der Unsichtbarkeit hinein. Also wenn ich eine falsche Annahme mache und dadurch die Welt so interpretiere, dass sie dazu passt, und das gelingt ja auch meistens, dann bin ich mir selbst verborgen, um wieder den Platon zu zitieren. Odysseus kommt hier in ein Dilemma. Ich werde auch das, obwohl das sehr lustig eigentlich ist, nicht weiter ausführen. Das Dilemma besteht darin, dass er ja diese vielen Gastgeschenke mitbekommen hat und jetzt an dem Strand davon ausgeht, er ist ja in einem fremden Land, er ist von den Phaiaken getäuscht worden. Die Phaiaken, die sind jetzt sogar in seinen Augen Räuber gewesen. Er wird dann später feststellen, dass sie keine Räuber sind, weil alle Gastgeschenke da sind, die er mitbekommen hat. Aber das Dilemma besteht jetzt in der Situation für ihn darin, dass er eigentlich diesen Schatz nicht verlassen kann, weil er Angst hat, die Räuber kommen. Aber andererseits er natürlich auch irgendwie was unternehmen muss und er den Schatz verlassen muss. Also müsste er ihn verstecken, aber er weiß nicht in dem fremden Land, wohin damit. Er ruft dann am Ende sogar Zeus an, der die Phaiaken bestrafen soll dafür, dass sie ihn hier am fremden Strand ausgesetzt haben. Der Gott kann ihm natürlich nicht helfen, weil das die Bestrafung der Phaiaken das Dilemma nicht löst. Das müsste ihm ja auch klar sein, denn das Dilemma ist ja jetzt gerade akut, nicht? Und das andere wäre ja eine Bestrafung für andere. Also er zählt dann seine Sachen und stellt fest, dass er alles um sich herum hat, aber andererseits hat es noch keine Rückwirkung auf eigentlich sein Bewusstsein so richtig. Also er ist immer noch derjenige, der glaubt, im fremden Gebiet hier von den Phaiaken ausgesetzt worden zu sein. Das Merkwürdige ist, dass der Homeros das dann so genau beschreibt, auch diese Geisteshaltung, die dann vom Gefühl noch überfärbt ist, dass er nämlich dann am Strand herumschwankt, in schwankendem Gang, und er klagt. Natürlich, durch Klagen kann man den Schmerz oder dieses Dilemma schon ein bisschen abmildern. So wird es dann auch von dem Homeros an dieser Stelle geschildert. Aber gehen wir auch einfach weiter. Also er zählt dann seine Sachen und stellt fest, dass nichts fehlt. Obwohl er feststellt, dass ihm keines der Gastgeschenke fehlt, hat das noch keine Rückwirkung auf die Einstellung den Phaiaken gegenüber. So wird es jedenfalls dargestellt. Aber das ist jetzt sehr, sehr ausführlich noch. Aber gehen wir auf die nächste ideelle Form der Unsichtbarkeit über. Und jetzt kommt nämlich etwas dazu, was wirklich uns in unserer heutigen Bewusstseinsstufe auszeichnet, nämlich die Fähigkeit, sich zu verbergen. Es ist nicht einfach ein Geschehen, ein Gefühl, ein Trieb, der uns beherrscht, unsere Taten, unser Verhalten dirigiert, sondern der Mensch ist das Wesen, welches seine eigenen Triebe, seine eigenen Gewohnheiten reflektieren kann. Und in dem Moment, wo ich meine eigene Gewohnheit, meine eigenen Abläufe zum Gegenstand der Betrachtung mache, distanziere ich mich gleichzeitig auch davon. Ich kann natürlich in dieser Distanz mein eigenes Verhalten zu formen beginnen. Ich kann als jemand erscheinen wollen, der ich gar nicht bin. Oder ich kann eine Täuschung einsetzen, wie Odysseus das ja tun muss, um an die Feinde heranzukommen. Das heißt also, ich arbeite an mir, um eine andere Gestalt anzunehmen, aber in der Absicht, andere zu unterwerfen, sogar zu töten bei Odysseus. Gehen wir weiter in dieser, jetzt in dieser neuen Stufe. Die Szene wird sich ganz mit dem Erwachen des reflektierenden Denkens ändern. Das ist der Augenblick, wo Odysseus das Eingesponnensein in sein Gefühl verlässt. Durch das Erwachen des Denkens sieht sich Odysseus in eine wie von einem hellen Geist durchdrungene Sphäre versetzt, in der er zum Gespräch mit der sein Denken auszeichnenden Macht anhebt. Er erinnert sich also an seine geistigen Fähigkeiten. Es wird ein bisschen mehr von der Philosophie her. Also die Sophrosyne kommt jetzt ins Spiel. Die Sophrosyne ist ja im Griechischen ein sehr weiter Begriff. Ich habe hier mir das auch mal herausgeschrieben, was da im Wörterbuch alles dafür steht. Also Sophrosyne, das ist Verstand, so nehmen wir es normalerweise, aber auch Klugheit, die Besonnenheit. Besonnenheit heißt, dass ich nicht direkt antworte, nicht reagiere, sondern mir bewusst bin, dass das, was mir jetzt vor Augen ist, erst der Klärung bedarf, erst der geistigen Untersuchung bedarf. Und nur dann kann ich mit, ja, vielleicht mit Sinn oder auch vielleicht mit Erfolg darauf antworten oder handeln. Also Klugheit, Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, das gehört ja auch zusammen. Enthaltsamkeit hat auch was mit Selbstbeherrschung zu tun. Dann hat sogar die Weide der Sittlichkeit, Anstand, Gehorsam. Gehorsam ist auch etwas ganz Wichtiges, dass man sich einer Sache hingibt, dass man nicht vorschnell von sich ausgeht, von dem, was man einfach so für wahr hält, sondern dass man sich öffnet, um etwas vielleicht in sich hineinzulassen, was man bisher noch nicht gewusst hat, was man doch ja noch nicht erfahren hat. Und diese Offenheit, das ist eine der entscheidenden geistigen Fähigkeiten. Es gibt von Hölderlin, fällt mir gerade ein, gibt es einen großen Gesang, der Gang ins Land Stuttgart heißt der, der fängt so an, ins offene Freund. Das heißt, öffne dich, wir gehen jetzt zusammen und werden eine Natur erfahren, wie sie nicht in der bleiernen Zeit erscheint, sondern in einer gestalthaften Form uns entgegenkommt, wo wir etwas ganz Neues auch immer wieder sehen können. Also diese Offenheit, die hängt natürlich auch mit Gehorsam zusammen. Das ist kein sklavisches Denken. Das ist natürlich auch ein Gehorsam nötig. Der Sklave muss sich auch wahrscheinlich sehr zusammennehmen, dass er seinem Herrn nicht sagt, was es für ein Dummkopf ist vielleicht. Also bei den Franzosen gibt es ja den Rameaus Neffe, wo der Diener sozusagen der Herr des Herrn ist, nicht? Weil der kann alles. Oder heute ist das Handy eben der Herr unseres Denkens. Nicht? Also das ist auch so ein ähnlicher Diener, der eigentlich über uns schon herrscht, nicht? Ohne dass wir es merken. Wir denken ja, wir hätten ihn in der Hand. Nicht? Ganz wörtlich zu nehmen. In Wirklichkeit hat uns die Sache schon längst in der Hand. Solches theoretische Tun umspricht den allgemeinen Bedeutungshof als eines mit dem Erfahrungsfeld verknüpften Eindrucks und verschafft ihm so eine Bedeutung, an die, weil sie eine gegenständliche Form gefunden hat, sich weitere Gedanken anschließen können. Die Sprache ist eine solche äußere Form, ein Medium, eine gegenständliche Welt. Ohne diese Vergegenständlichung hätte unser Denken keinen Halt. Es wäre nicht da. Es muss nicht nur die Sprache sein, es kann auch ein Bildwerk sein, das geschaffen wird. Auch das ist natürlich geistige Natur, aber natürlich objektivierter Geist, sozusagen toter Geist. Das ist das Grab des Geistes, aus dem aber der Geist immer wieder entspringt, wenn wir hinzutreten. Das erinnert uns auch an das christliche Denken, wo ja es nicht um das Grab geht, sondern um das, was aus ihm entspringt. Also das muss immer wieder aufs Neue entspringen, weil in der akuten Welt, in der wir uns befinden, als Bewusstsein sind wir ja gegenwärtig, dann müssen wir das auch vergegenwärtigen, was uns da in der Schrift steht. Was da in der Schrift, im Grab des Geistes, habe ich das mal genannt. Die Schrift ist das Grab des Geistes, aus dem natürlich der Geist erweckt werden muss, indem ich die Bibel lese oder indem ich einen Text lese, Homeros. Das ist jetzt alles sehr philosophisch, ich übergehe das jetzt mal. Im Mythos beginnt der Sprachcharakter, also im Mythos kommt der Sprachcharakter der aus dem Erfahrungsfeld geschöpften Bedeutungen noch gegenständlich in Formen von Sphären und Gestalten entgegen, wobei diese anthropomorphen Charakter haben. Also das ist jetzt ein Sprung, so vielleicht kann man es doch vollziehen noch. Der Sprung ist natürlich jetzt groß, aber ich versuche von der Sprache her diese Sache zu analysieren, dass wir sie auch heute im modernen Bewusstsein begreifen können. Also dieser Sprachcharakter, der wird im Mythos nicht so direkt gesehen, obwohl er schon formuliert wird auch. Das ist nicht so, dass die kein Bewusstsein davon gehabt hätten, gar keins. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Blitz schlägt ein. Wenn ich so einen Satz sage, der Blitz schlägt ein, so reden wir immer. Der Baum wächst, der Hund läuft. Der Blitz schlägt nicht als grammatisches Subjekt, sondern als Zeus, als wirkliches Subjekt ein. Unsere Einsicht, dass wir es hier mit von der Sprache geformten Denkfiguren zu tun haben, ist dem mythischen Bewusstsein noch verborgen. Also das Mythische sieht die Sprachform unseres Denkens sozusagen noch in gegenständlicher Weise, in Form von Sphären und Gestalten. So kann man das begreifen. Das Denken kann nur mit Hilfe der Sprache solche Denkfiguren hervorbringen, da die Sprache die Existenzweise einer vernehmbaren zweiten übersinnlichen Welt, also Hegel sagt, das ist eine zweite übersinnliche Welt, eine Welt, aber gegenständlich, hat und das mythische Bewusstsein noch nicht weiß, dass alles, was ihm mit Sinn begegnet, vom Sprachkleid umhüllt erscheint, verdichtet es die mit Sinn erfahrenen Sphären zu selbstständig erscheinenden Gestalten. Alles Erfahrene kann so mit ideellem Antlitz entgegenkommen. Das vom Denken hervorgebrachte erlangt in solchen Artikulationsvorgängen ein davon unabhängiges Dasein. Es wird als äußere Sphäre oder Gestalt wahrgenommen und so vernommen, als ob sie es sind, die zu uns sprechen. Das Sprachkleid wird sozusagen in natürlicher Form uns entgegenkommend erfahren. Das ist so, wie wenn wir ein Tier anschauen und ihm unterstellen, dass es uns anschaut. Wir halten es auch für ein Subjekt. Wir sehen ihm an, dass es mit uns kommuniziert und so weiter. Das heißt also, wir interpretieren alles, was uns mit Sinn entgegenkommt, schon in diesen Sprachformen. Der Blitz, der einschlägt, ist ja, wenn wir es physikalisch nehmen, ein unglaublich komplizierter Vorgang. Da wissen wir, das hängt mit Wolken zusammen, das hängt mit irgendwelchen Geschwindigkeiten, die diese Teile haben müssen und so weiter und so weiter. Das heißt also, das ist ein Vorgang, der eigentlich kaum zu übersehen ist, auch physikalisch nicht zu übersehen ist. Man kann es nur schematisiert sagen, aber wir sagen, der Blitz schlägt ein. Es ist ein Subjekt sozusagen. Zeus ist es, der mit dem Blitz da arbeitet. Und so, auf diese Weise hat der Mythos natürlich das Sprachkleid, dass wir hier in einer Sprachform denken. Es ist europäisch gedacht. Wir haben eine europäische Sprache. Wir sprechen das in Deutsch oder in Griechisch aus. Und da ist das Subjekt etwas, was etwas tut, was ein Prädikat setzt. Und wenn wir das so nehmen, sagen wir, Helena ist schön. Da haben wir ein Prädikat, das wir zu diesem Subjekt hinzufügen. Dann können wir aber das Prädikat, und da wird es schon deutlicher, da geht es schon in Richtung Mythos auch, wir können das dann als Adjektiv setzen. Wir können sagen, die schöne Helena. Das heißt also, die wird schon zusammengefasst. Und dann können wir das Adjektiv, können wir substantivieren. Wir sagen dann die Schöne. Und dann haben wir eigentlich alles zusammen. Das ist sozusagen diese komprimierte Form, wie im Mythos sozusagen die Welt begegnet. Sie begegnet in dieser ganz kompakten Weise, ist aber in Wirklichkeit ein Sprachkleid, das uns da entgegenkommt. Es ist ein Denken, das in diesen grammatikalischen Formen alles artikuliert, erfährt. Wir können auch da nicht aussteigen. Es ist wahrscheinlich äußerst interessant, vielleicht in eine andere Sprache einzutauchen, in Eskimo oder in Aztekisch oder so etwas, weil die haben nicht unsere grammatikalischen Formen, die haben andere, werden ähnlich sein, weil auch das Denken dort nicht ganz verschieden sein kann von dem, was wir denken. Aber dort ist das Subjekt in einer anderen Weise im Verhältnis zur Welt als bei uns in unserer europäischen oder griechischen oder deutschen Sprache. Das habe ich jetzt alles weiter ausgeführt. Es ist, was haben wir denn für Ausdrucksformen, in denen wir darstellen, wie wir die Welt erfahren? Diese Frage stelle ich jetzt einfach mal. Ich habe hier mir diese unterschiedlichen Formen einfach mal hingeschrieben. Nämlich, es sind Zeichen, Mimesis, Bild, Skulptur oder Sprache. Wenn ich Zeichen habe, dann hat das Zeichen mit dem, was es bezeichnet, eigentlich gar nichts zu tun. Also wenn ich sage H2O, dann ist das eine Formel. Aber das Wasser, das konkrete Wasser, das ist ja unheimlich vielseitig. Recht? Das ist ja Meerwasser, das ist Trinkwasser, das ist ein Wasser, wo Mineralien drin sind, das ist ein Wasser, wo Tiere drin herumschwimmen. Das ist alles das konkrete Wasser. Davon spricht H2O gar nicht. Das H2O ist eine Formel, die das Wasser aufteilt in Bestandteile, die es so natürlich auch nicht gibt. Es sind alles Formen. Aber mit diesen Formen kann ich das Wasser behandeln. Ich habe eine Technik in der Hand, mit der ich dann arbeiten kann. Das sind die Zeichen. Wenn ich eine Mimesis habe, ein Mensch, der ein Zeichen mit Mimesis gibt, dann ist das schon eine zweite übersinnliche Welt nach Hegel, die an der Gestalt etwas sichtbar macht, was über das, was die Gestalt selbst ist, ja hinausgeht. Es wird ja eine Bedeutung, eine geistige Sache, die wird mitgeteilt. Also zum Beispiel, pass auf, da hinten sitzt einer, mit dem muss man rechnen, also der ist gefährlich oder so. Das kann man in der Mimesis, kann man das machen. Oder man zieht die Augenbrauen hoch und signalisiert damit, oh, was der da sagt, das hat überhaupt keinen Sinn oder sowas. Das heißt also, hier wird schon in der Mimesis etwas deutlich, was also mit Geistigen direkt zu tun hat. Und das ist auch sogar situationsbezogen natürlich nur möglich. Wenn wir Skulpturen haben, dann haben wir das, was der Pindaros da gesagt hat, wir haben Steingegenstände vor uns, die aber natürlich nicht den Stein meinen. Auch natürlich ist das Material wichtig. Das wird ja auch zum Glänzen gebracht. Also wenn der Marmor von Michelangelo bearbeitet wird, dann kommt aus diesem Marmor etwas zum Vorschein, was auch der Marmor ist. Also da kann man sehen, was Marmor ist. Das ist also diese Glätte und diese Farbigkeit und all das. Das ist etwas, was diesem Material eigen ist. Aber es geht ja nicht nur um den Marmor als solchen, sondern es geht darum, was der Marmor für eine Gestalt bekommt durch den Künstler. Und das ist wieder objektivierter Geist. Das deutet auf etwas hin. Also wenn der David in den Akademien in Florenz da so steht, nicht, mit seiner Schleuder über der Schulter und schaut dann so in die Gegend nicht, des Galaters, nicht, der dann da von ihm erlegt wird oder erlegt werden wird. Und das ist natürlich eine geistige Haltung, die uns da etwas von der Geschichte erzählt. Es ist ganz wichtig, diese Unterschiede der Formen, wo wir geistige Dinge festhalten, auch als diese unterschiedlichen Formen zu denken, die einen besonderen Bereich von Natur eben auch entsprechend der Formel, entsprechend der Mimesis, entsprechend der Skulptur oder entsprechend sogar der Sprache sichtbar erst machen. Ohne diese zweite übersinnliche Welt hätten wir keinen Zugang überhaupt zur Welt. Die Scheingegenstände, dazu gehört auch die Sprache, ist auch ein Scheingegenstand, die sind es als Spiegel, in denen Welt überhaupt erst erscheint. Ohne den Spiegel gäbe es keine Welt. Das klingt hart, aber es ist die philosophische Antwort auf das, was wir Welt, Bewusstsein, Verhalten und so weiter nennen. Aber gehen wir von diesen Sachen weg und versuchen, diese letzten Sachen, sonst kommen wir von der Zeit her gar nicht hin, wir sehen, das geht also noch sehr weit mit diesen Geschichten, was Sprache und Bild und Spiegel da vermögen. Odysseus beweist nun seine Fähigkeit, durch sein Verhalten und durch gezielte Fragen sein Gegenüber, und das ist also die Göttin Athene in der Gestalt eines Hirten, herauszufinden, was der andere denkt und welches Bild er sich, also der andere, von ihm gemacht hat. Die erste Gestalt, die ihm begegnet und mit der er ins Gespräch kommt, hat einerseits die vertrauten Züge eines jungen Hirten, strahlt aber andererseits etwas Hohes aus. Das Hohe an der Gestalt des Hirten ist in ihrem Äußeren das, jetzt Zitat, Homeros, zart und lieblich von Wuchs ist, Zitat Ende, aber vor allem ihrer Bewegung anzusehen, die nur denen eigen ist, die, Zitat, wie Königskinder einhergehen, Zitat Ende. Dieser Anblick regt Odysseus dazu an, also jetzt sind wir schon in dieser Situation, wo Odysseus mit der Göttin zusammentrifft und wo jetzt also auch eine köstliche Situation sich da ergeben wird. Dieser Anblick regt Odysseus dazu an, sich zu überlegen, wie er durch sein Verhalten und mit Fragen von der Tatsache abzulenken vermag, dass man ihn hier an einem ihm unbekannten Strand und umgeben von kostbaren Gegenständen antrifft. Also er reflektiert natürlich, dass es jetzt eine ganz komische Situation ist. Er weiß nicht, wo er ist und hat so viele kostbare Gegenstände um sich herum stehen. Nicht? Also jeder, der ihn da antrifft, der denkt, na, was ist denn da los? Nicht? Also das ist ja wohl unbegreiflich. Mit der Göttin Athene, die in der Gestalt des Hirten erscheint, hat auch er ein Gegenüber, das sich nicht so schnell zu erkennen gibt. Also das ist die Situation. Beide wollen sich nicht zu erkennen geben. Jeder versucht zu verbergen, sich zu verbergen. Jeder ist aber auch ein Meister darin, sich zu verbergen, nicht nur, sondern jeder ist auch ein Meister darin, zu durchschauen, dass der andere sich vielleicht verbirgt. Das ist jetzt die Ebene, auf die wir da kommen. Also beide wollen zuerst in Erfahrung bringen, welche Absicht den je anderen an dieses Gestade geführt hat. Die Vorsicht gebietet vor das Handeln, das Wissen um die wirklichen Verhältnisse zu setzen. So üben Athene und Odysseus in ihrer Begegnung die Sophrosyne, das theoretische Tun des Erkennens aus, das hier die Aufgabe zu lösen hat, herauszufinden, was der je andere in dieser Situation zu tun gedenkt. Dass Athene im Verlaufe des Gesprächs noch einen Gestaltwandel durchläuft, macht anschaulich, welchen Herausforderungen sich das Denken ausgesetzt sieht, wenn sein Gegenüber ein denkendes Subjekt ist, das unterschiedliche Rollen zu spielen und damit auch seine Erscheinung zu verändern vermag. Also immer, wenn wir es mit Subjekten zu tun haben, und wir nehmen ja an, dass wir hier alle solche Subjekte sind, müssen wir annehmen, dass der andere verschiedene Rollen spielen kann, zumindest. Dass der andere sich verändern kann. Dass der andere sogar zugänglich dafür ist, sich zu verändern. Also wenn einer ein Lehrer sein möchte, dann muss er in seinen Schülern voraussetzen, dass die Kraft aufbringen, mit der Hilfe des Lehrers, sich zu verändern, sich zu bereichern, mit Wissen anzufüllen. Wenn der Lehrer davon ausgeht, dass das sowieso alles nur Dummköpfe sind, dann werden die Schüler wahrscheinlich kaum was lernen, weil das ist die Erfahrung, die sie dann machen, nicht? Von einem Lehrer, der selbst verschlossen ist, der sie vielleicht nur dominieren möchte, aber nicht wirklich ihnen behilflich ist bei der Hervorbringung von dem, was wir Bildung nennen. Also jetzt kommt es zu dieser vierten ideellen Form der Unsichtbarkeit, wo jeder versucht, sich zu verbergen. Aber jeder auch annehmen muss, weil der andere ja ein Subjekt ist, dass der das durchschaut. Und das ist natürlich ein köstliches Spiel, das sich jetzt hier auftut. Das ist also scherzhaft sogar, was der Homerus da macht. Wir werden nun Zeugen einer Begegnung, in welcher die Protagonisten es darauf abgesehen haben, ihre wahren Gedanken durch vorgespieltes Verhalten und durch an der Sache vorbeigehende Reden zu verbergen. Zugleich aber zu beobachten, ob diese Mitteilungen die gewünschte Wirkung zeigen, also ob der andere in die aufgestellte Falle tappt, indem er wie vorausberechnet und beabsichtigt reagiert. Also das ist jetzt die Situation. Es sind zwei Meister, die sich jetzt gegenüberstehen. Dieses Manöver könnte aber nur gelingen, wenn die Beteiligten nicht auf gleicher geistigen Stufe stehen und der eine der beiden die Täuschung nicht als solche erkennt, die Mitteilung wörtlich nimmt und ohne Arg darauf antwortet. Athene und Odysseus verbindet die geistige Fähigkeit, die eigenen Äußerungen zu reflektieren und damit das Wissen, dass auf dieser sprachlichen Ebene immer schon der Gesprächspartner mit in die Äußerung hineingenommen wird. Also in jedem Anspruch, in jedem Satz, den ich einem anderen gegenüber sage, kann der andere schon entnehmen, wie ich ihn einschätze. Ob ich annehme, dass er in der Lage ist zu begreifen, was ich sage, oder ob ich das nicht unterstelle. Wenn ich das nicht unterstelle, dann habe ich einen Fremden vor Augen. Da gibt es ja immer dieses schöne Beispiel, dass ein fremdländisch Aussehender, also ein Schwarzer vielleicht, nach dem Weg fragt und dann der Deutsche, der natürlich genau weiß, wo er hinzugehen hat, dass der dann nicht in Deutsch mit ihm spricht richtig, sondern dass er dann sagt, du musst gehen dahin und so weiter. Er spricht dann also ein rudimentäres Deutsch, weil er annimmt, der andere versteht sowieso kein Deutsch, nicht? Obwohl der vielleicht ein hochgebildeter Mensch ist, der nur nach der Straße fragt. Also in jeder Ansprache wird schon, in jeder Äußerung wird schon derjenige mit hineingenommen, das ist sprachlich immer so, was also schon eine weitere Auskunft natürlich für denjenigen, der das gelernt hat, zu unterscheiden ist. Also es wird nicht nur über eine Sache gesprochen, sondern immer auch etwas von der Weltansicht des Redners und dessen Einschätzung seines Gegenübers preisgegeben. Hat der von einer Handlung Betroffene oder Angeredete diesen Zusammenhang erkannt, dann dient die Anrede nicht nur als Information dazu, den Unterschied oder gar Widerspruch zwischen dem eigenen Selbstverständnis und dem Eingeschätztwerden festzustellen, sondern hilft dabei, sich ein Bild von den Ansichten des je anderen und der Geisteshaltung des je anderen zu machen. Schon, ob jemand mit du, sie oder er angesprochen wird, gibt Aufschluss darüber, in welcher Sphäre sich die Menschen begegnen. Beim Du kommt sich der Mensch in einem anderen Ich in vertrauter Anerkennung entgegen. Beim Sie wird der andere als ebenso selbstständiges Ich anerkannt, die Beziehung ist aber eher auf sachlichen Austausch von Gedanken beschränkt. Beim Er haben wir es schon mit einem gesellschaftlichen Unterschied zu tun, wo der andere nicht der gleichen Kaste angehört und wie ein Diener den Willen eines fremden Herrn auszuführen hat. Der Bertolucci-Film, der Kaiser, der chinesische Kaiser, das erinnere ich gerade, da ist so eine Sache geschildert. Da ist der junge Kaiser und der hat Diener. Und diese Diener, die sind auch als Sitzgelegenheit da. Der setzt sich da drauf. Glaube ich, das war in einer dieser Sachen zu sehen. Also das ist ein Gegenstand, nicht? Wie ein Stuhl. Aber es ist ein lebendiger Mensch. Und dieser wird überhaupt nicht als Mensch wahrgenommen, sondern das ist ein Mittel, auf dem man, weil der ja immer mitlaufen muss, nicht? Da kann man sich dann auch draufsetzen, wenn er sich dann hinkniet, nicht? Und da sitzt man da drauf. Das ist eine eigentlich für unsere Verhältnisse entsetzliche Einstellung, dass man einen Menschen so zum Diener macht, dass er wie ein Stuhl einem zu folgen hat. Also das ist nicht nur eine andere Kaste, sondern das ist die Denaturierung eigentlich des Geistigen zu einem Mittel, zu einem bloßen Mittel nur noch. Ich werde das jetzt aber auch nicht weiter ausführen. Ich sehe nämlich, dass wir mit der Zeit nicht hinkommen. Das, was ich eigentlich noch ausdrücken wollte, das werden wir hier alles nicht mehr. Also wir sind jetzt dabei, dass Pallas Athene, die also, ja, also das kommt jetzt zum Gespräch. Da nahte sich Pallas, also Homeros, da nahte sich Pallas Athene eingehüllt in Jünglingsgestalt, als Hüter der Herden, zart und lieblich von Wuchs, wie Königskinder einhergehen. Diese trug um die Schultern ein wallendes feines Gewebe, einen Spieß in der Hand und Sohlen an glänzenden Füßen. Jetzt kommt aber der wichtige Satz. Als sie Odysseus erblickte, da freut er sich, ging ihr entgegen, also ich werde es dann erläutern, redete freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte: Liebe, weil du zuerst mir an diesem Orte begegnest, sei mir gegrüßt und nahe dich nicht mit feindlichem Herzen, sondern beschütze mich selbst und dieses, also das Gut. Wie einem der Götter flehe ich dir und umfasse die werten Knie voll Demut. Also so verstellt sich jetzt der Odysseus der Göttin gegenüber, die natürlich weiß, wer er ist. Gestalt und Bewegung des Hirten sind Erscheinungen, also der Göttin, die als Hirte erscheinen, sind Erscheinungen, die auf etwas Hohes hindeuten. In den natürlichen Formen kommt Kultur zur Erscheinung. Das sollte beim Menschen so sein, dass in den natürlichen Formen, also in seiner Gestalt, Kultur zur Erscheinung kommt. Zart und lieblich an Wuchs, wie Königskinder einhergehen. Das ist ein wunderschöner Satz. Der zarte Wuchs einer Menschengestalt deutet für sich allein noch nicht auf das Hohe im Menschen hin. Dazu gehört, wie sich diese Gestalt bewegt. Im Gegensatz zum Tier muss der Mensch auch seine Bewegungsabläufe erlernen. Die Anmut der Bewegung ist kulturbedingt und den Vorbildern, wie Königskinder sie sein sollten, eigen. Die Rede des Odysseus hat Athen in ihrem Herzen und Verstand berührt. Die Entsprechung zu dieser Freude am anderen ist in dem Reflexiven, das ist dieser Satz von Homer, als sie Odysseus erblickte, da freut er sich. Also dieses Sätzchen ist ein himmlischer Satz. Ich werde es versuchen, ein bisschen zu entschlüsseln. Zum Ausdruck, also in diesem reflexiven Satz, als sie Odysseus erblickte, da freut er sich. Zum Ausdruck und zur Darstellung gelangt. Der Satz deutet grammatisch in zwei entgegengesetzte Richtungen. Das sie, in als sie Odysseus erblickte, kann als Subjekt des oder Akkusativobjekt des Satzes gelesen werden. Sie, die Göttin, erblickt Odysseus oder Odysseus erblickt sie, die Göttin. Doch das Entweder-Oder ist so falsch wie richtig, indem die Sprache das sowohl als auch mit in den einen Ausdruck hineinnimmt und so zur vollkommenen Formulierung eines reflexiven Verhältnisses macht. Odysseus freut sich Odysseus freut sich am und im Anblick der Göttin. Also ich kann das in diesen Formulierungen in Deutsch, kann ich es ausdrücken. Freut sich am und im Anblick. Am Anblick heißt, ich sehe jemanden als äußere Gestalt, aber im Anblick ist diese Reflexivität schon drin. Denn im Anblick heißt ja auch, der andere blickt mich an. Ich blicke ihn an und der andere blickt mich an. Beides ist in dieser Form drin. Und nur in dieser Reflexivität entsteht das, was hier mit Freude umschrieben wird. Es ist ein wunderbarer Satz. Also da wird dieses Ich lese noch mal vor. Also diese Formulierung eines reflexiven Verhältnisses macht, Odysseus freut sich am und im Anblick der Göttin. Dies seine Freude, sie, also Akkusativobjekt, zu erblicken, erfreut. Also auch die Göttin erfreut sich in dem Augenblick, wo er sie sieht und sich darüber erfreut. Erst dann, wenn der Mensch sich im Blick des anderen anerkannt sieht, erfährt er sich im Fremden, Sumba, was der Grund der sprachlichen Existenz des Menschen ist. Wer in diesen geistigen und damit sprachlichen Grund zurückgeht, lebt den Augenblick wirklicher Existenz, was immer mit Freude am Finden und Gefundenwerden einhergeht. Also dieser Augenblick, wo ich im anderen wirkliche Anerkennung erfahre, es kann auch der Widerspruch sein, der mir hier entgegenkommt, blicke ich in den Grund meiner Existenz. Es ist der Augenblick der Freude, zu finden und gefunden zu werden. Man muss Freunde finden, aber das Gefundenwerden ist auch die Selbstständigkeit des anderen. Ich kann das nicht machen. Es ist immer auch ein Geschenk. Der kluge Odysseus sorgt nun mit seinen Fragen dafür, dass der Hirte darauf antwortet. Er ist der listige Frager, der weiß, dass er über diese von ihm provozierten Antworten in Erfahrung bringen kann, was der andere über ihn denkt und was er von ihm weiß. Also Odysseus, ist wieder Zitat Homeros. Auch verkündige mir aufrichtig, diese Betonung, aufrichtig, damit ich es wisse, also er will jetzt auch wissen schon, wie benennt ihr, also er fragt die anderen, damit er es dann weiß, es ist auch total dialektisch, er fragt jemanden, damit er es weiß. Das ist, da kommt mir in der Rede des anderen mein eigenes Wissen entgegen. Wenn ich das nämlich nicht verstehe, was der andere sagt, dann kommt mir mein eigenes Unwissen entgegen. Auch das kann ich noch wissen. Also das ist die Sprache sehr reflexiv. Also ich fange nochmal an. Also verkündige mir aufrichtig, damit ich es wisse. Wie benennt ihr das Land, die Stadt und ihre Bewohner? Ist dies eine der Inseln voll sonnenreicher Gebirge oder die meeresumlaufende Spitze der fruchtbaren Feste? Also so fragt er. Jetzt kommt die Antwort, die ist köstlich. Ihm antwortet Zeus, blauäugigte Tochter Athene. Fremdling, du bist nicht klug oder der Ferne von hinnen gebürtig. Da du nach diesem Orte mich fragst, ich dächte so gänzlich, wäre es nicht unberühmt und sicherlich kennen es viele, alle, die morgenwärts und wo die Sonne sich umdreht, wohnen oder da hinten sogar gewandt, die im nächtlichen Dunkel also wohnen. Zitat Ende. In dieser Sphäre von Rede und Gegenrede kommt es zu einem intellektuellen Kammerspiel zwischen Odysseus und Athene, in dem beide ihre Identität durch Äußerungen sowohl verbergen als auch zugleich offenbaren, weil jeder in der Lage ist, dieses Spiel zu durchschauen. Wir werden Zeugen eines Scherzes, mit dem die Göttin die Situation aufhängt. Sie spricht Odysseus als Fremdling an, der einem Hinterwäldler gleicht, weil er nicht weiß, wo er sich wirklich befindet und an dem die großen geschichtlichen Ereignisse, und damit ist der Trojanische Krieg gemeint, vorübergegangen sind. Odysseus kann aus der Anrede an ihn erkennen, dass sich der andere ein Bild von ihm gemacht hat, das seine wahre Identität nicht nur verkennt, sondern ihr geradezu entgegengesetzt ist. Eigentlich passt das in die Absicht des Odysseus, nicht erkannt zu werden, aber es muss ihm doch schwerfallen, ob der Rede, er sei nicht klug und einer, der, Zitat, ferne von hinnen gebürtig ist, also Zitat Ende, nicht in Lachen auszubrechen. Zum Hinterwäldler gehalten zu werden, das ist ihm noch nicht passiert. Doch seiner Klugheit entgeht nicht, dass auch mit dieser Anrede, in welcher ihm seine Nicht-Identität bescheinigt wird, sein Gegenüber nur das wahre Wissen über ihn verbergen könnte. So reagiert Odysseus nicht mit Lachen über die Unterstellung, nicht klug und ein Hinterwäldler zu sein, weil ihn das verraten würde. Daran, dass Odysseus auch in dieser Situation nicht aus der Rolle fällt, indem er nicht vorschnell reagiert und so auch nicht in die aufgestellte Falle tappt, sondern Athene erkennt Athene in Odysseus den Verwandten im Geiste. Also sie schätzt es, dass er in dieser Situation nicht in Lachen ausbricht oder nicht sagt, na, also so geht es ja nicht oder so. Gut, es geht aber noch weiter. Jetzt, oh Gott, aber das möchte ich noch vortragen, wenn das ist. Also jetzt kommt es nämlich zu einer außergewöhnlichen Sache, eine ganz außergewöhnliche Sache. Nämlich, ich muss glaube ich doch noch den Satz vorher lesen. Also ich muss den Anfang finden, damit es hier nicht ganz... Also der Gestaltwandel der Göttin. Also jetzt passiert etwas, die Göttin scheint jetzt in ein Mädchen sich zu verwandeln. Der Gestaltwandel der Göttin vom Jüngling zum Mädchen macht die zärtliche Geste zu einer von größter Zuneigung. Also die Göttin berührt ihn jetzt. Also sprach er, da lächelte Zeus, blauäugigte Tochter, streichelt ihn mit der Hand und schien nun plötzlich ein Mädchen, schön gebildet und groß und klug in künstlicher Arbeit. Die Göttin bleibt dabei im schicklichen Abstand, aus dem heraus sie, Zitat, schön gebildet und groß und klug in künstlicher Arbeit, Zitat Ende, erscheint. Die Wortzusammenstellung, schön gebildet und groß, umschreibt die göttlichen Züge einer Mädchengestalt. Dass dieser Gestalt auch Erstaunliches in künstlicher Arbeit gelingt, hat Odysseus durch ihren Gestaltwandel und die schwer zu durchschauenden Worte erfahren. Nun erhält eine neue Klarheit die Situation. Also diese ja, ich kann es wahrscheinlich jetzt nicht mehr vortragen, aber was so wichtig ist, die Nähe zwischen Odysseus und Athene, die in dieser zärtlichen Geste Athenes zum Ausdruck gebracht wird, ist eine Nähe, die mit Hegel ausgesprochen den differenten Unterschied, die differente Einheit, zum Ausdruck bringt. Es ist ein unendlicher Unterschied, nämlich die Nähe, aus der Nähe entspringt zugleich der Unterschied beider. Die größte Nähe ist auch gleichzeitig die Erfahrung des größten Unterschieds. Denn dieser Hiatus von einem Subjekt zum anderen Subjekt lässt sich nicht überspringen. Auch im Geistigen nicht, ist jeder Gedanke, den jemand äußert oder jeder Gedanke, den jemand in sich entwickelt, sein Gedanke auch. Es ist nicht der Gedanke des anderen. Es ist ein entsprechender Gedanke, nicht derselbe. Nach Humboldt ist das der Grund aller Kultur, dass jedes Verstehen immer zugleich ein Nichtverstehen einschließt. Ohne diese Differenz würden wir nämlich nicht selbstständig denken und nicht eigene Erfahrungen in unserem Denken aufrufen, sondern nur schematisierte Erfahrungen. Da können wir uns gleich machen. Aber in der Wirklichkeit ist der Hiatus unendlich im Hegelschen Sinne. Unendlich in dem Sinne, dass in der Einheit immer die Differenz mitgedacht werden muss und in der Differenz nur immer die Einheit auch überhaupt es ermöglicht, von Differenz zu sprechen. Das ist natürlich ein Thema, das die hegelische Philosophie auszeichnet, aber auch hier in dem Homerus schon angelegt ist, weil auch hier dargestellt wird, dass in der höchsten Nähe, in der Geste des Streichelns, zugleich der große Unterschied zwischen den Subjekten aufbricht und immer aufgebrochen sein muss. Er ist nicht zu überspringen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Ja, mit Blick auf die etwas fortgeschrittene Zeit, aber doch in der Hoffnung, dass wir, wenn Sie gehen müssen, müssen Sie natürlich gehen, aber ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch ein paar Minuten uns nehmen könnten für Fragen. Ich verliere nicht weiter Worte und eröffne damit auch die Gelegenheit für Rückfragen, Verständnisfragen.
Das ist nicht gut.
Kein Widerspruch.
Ich hoffe, dass einer kommt.
Nein, vielleicht ist es ein Weg, dich zu täuschen.
Bitte.
Sie meint, sie merkt es sich sicher, dass die Schrift das Grab des Geistes sei.
Ach so, ja.
Es ist so trefflich gewesen, die Bemerkung. Und die Sprache ist ausgegeben. Und die Sprache war
das. Das Dasein, das. Also die Sprache selbst, die geschriebene Sprache, das ist der Schein. Es ist ein Scheingegenstand, wie jedes Zeichen. Wenn ich also zum Beispiel chinesische Schrift vor Augen habe, dann kann ich die nicht lesen. Ich weiß aber, dass es Zeichen sind und dass die Chinesen eben halt dann diese Zeichen kennen und dann eben in ihre Sprache übersetzen können. Und wir haben natürlich es ganz einfach. Wir müssen nicht 10.000 Zeichen lernen wie die Chinesen, um einen komplizierten Text lesen zu können. Wir brauchen nur unsere paar Buchstaben zu lernen. Das ist sehr demokratisch. Die chinesische Schrift, die ist sehr aristokratisch. Das ist eigentlich nur denen vorbehalten, die wirklich Zeit haben, die Texte zu studieren. Das ist bei uns umgekehrt. Bei uns kann jeder den Text lesen, aber das heißt noch lange nicht, dass er ihn versteht. Das ist ja das. Es ist zwar sehr demokratisch, deswegen ist auch die Erfindung der Druckerpresse zum Beispiel nicht eine weitere Demokratisierung gewesen. Jetzt ist nicht mehr das Buch ein Buch, das vielleicht wenige zur Verfügung hatten, sondern das Buch wird jetzt für jeden lesbar, nicht? Also jeder kann es sich etwas kaufen. Also das ist auch schon wieder eine Demokratisierung. Und noch weiter geht es dann, das schafft aber dann die Bibliotheken halbwegs schon ab, wenn man das jetzt alles im Handy mit KI abrufen kann. Da geht aber auch gleichzeitig immer etwas verloren. Die Atmosphäre, die man wahrscheinlich vorfindet, wenn man in eine Bibliothek geht, ist eine andere, als wenn man jetzt nur in sein Mäusekino schaut, das man in der Hand hält und dann irgendwelche Informationen aufruft.
Was mir gut gefallen hat, Sie haben also quasi den Handlungsstrang der Odyssee dargelegt drinnen. Das erste Ebene, natürlich, man muss mal den Zugang haben, was steht denn da drinnen oder wer sind die Handlungsträger. Aber dann der nächste Schritt, die Analyse des Bewusstseins, das hinter diesen dargestellten Figuren ist. Das ist eigentlich nicht so der alltägliche, das ist eben der philosophische Weg, mit dem Sie das versucht haben zu erhellen, sich aus bestimmten philosophischen Richtungen. Aber ich finde es schön, was man alles machen kann, wenn neben der Story, die hier erzählt wird und die man sich lesen kann und die man wunderschön finden kann oder ulkig oder wie immer oder archaisch und so weiter, eben dann auch das Bewusstsein derer, die da drinnen als Personenhandlungsträger sind, erhält und das Licht hineinbringt, wie Sie gesagt haben, also die Lampe, die Sie uns da gezeigt haben.
Ja, ja. Das Merkwürdige ist, dass der Text des Homerus ein unbeschreiblicher Weiterritt. Es gibt so viele Möglichkeiten, in diesem Text Sachen zu entdecken, dass man nur überrascht ist. Dass in der Zeit, so um 900 oder 800, streitet sich ja, dass man da solche Ebene erreicht hat des Denkens. Und dann kommt noch dann der Pindarus oder Hesiodos, nicht? Das sind ja alles Gestalten, die in dieser Zeit noch vor der Philosophie die Menschen beeinflusst haben mit ihren Erzählungen. Und die Menschen damals scheinen ja ein unheimliches Gedächtnis auch gehabt zu haben, weil ihnen das Schriftliche noch nicht so zur Verfügung gestanden ist, haben sie das ja über ihr Gedächtnis bewusst halten müssen. Wir haben uns immer mehr entlastet schon. Und die Entlastung, die hat natürlich Vorteile, aber auch Rückwirkungen. Wir verlieren langsam unser Gedächtnis. Ich weiß nicht, was mit den jungen Menschen heute passiert, den Schülern, die sich die vielen Umwege, die man in der Bildung eigentlich einschlagen muss, um wirkliche Gedanken zu bekommen, um wirkliche Gedanken auch aus Texten entnehmen zu können, wenn sie alles schon als Mittel zur Verfügung haben. Nicht, dass man das einfach alles so abrufen kann. In der Hegelschen Philosophie ist das so, dass das positivierte Denken, das ist das, was wir so Tatsachenwissen nennen, eine ganz notwendige Ebene ist für alles das, was man Bildung nennt. Aber wer sich in dieser Tatsachenebene aufhält und immer nur weitere Tatsachen auftürmt, der versinkt dann sozusagen in einer Flut, die er nicht mehr übersieht und eigentlich dann auch nicht mehr gestalterisch bearbeiten kann. Er wird hilflos. Und ich weiß nicht, wie das den jungen Menschen weitergehen wird mit ihren Möglichkeiten, die ihnen das KI heute bietet. Das ist eine ganz neue Herausforderung. Die ist so groß, das kann man überhaupt nicht groß genug einschätzen. Also das ist eine unheimliche Gefahr, die uns da droht, weil es eine Welt ist, die völlig neu sich da im Moment orientiert, neu erstellt, muss man richtig sagen. Und in dieser Kunstwelt, das ist auch objektivierter Geist immer, kann die Gefahr bestehen, dass der Begriff Geist im Hegelschen oder auch im christlichen Sinne, dass der darin verloren geht, dass wir in einer Tatsachenhuberei versinken und dass wir auch nicht mehr in der Lage sind, Schein und Sein wirklich in Distanz zu halten, dass wir nicht mehr fragen können, was ist hier Schein und was ist hier Sein, weil wir uns so gewöhnt haben, das ganze Scheinwesen, das uns umgibt, von den Maschinen angefangen bis zu dieser ganzen Informationsflut, das sind ja alles Scheinebenen, die halten wir dann schon für Sein. Wir sind schon zufrieden, wenn wir am Fernseher mitbekommen, was da in der Ukraine passiert. Das ist dann schon, wir denken, wir sind dabei. In Wirklichkeit sind wir in einer ganz weiten Entfernung zu dem, was da passiert. Wer wirklich erfährt, was da abgeht, der müsste erschüttert sein. Der würde sich eigentlich ganz anders verhalten. Der kann nicht dann einfach so dann zum Essen übergehen oder sein Glas Bier trinken oder sowas. Dann würde das alles vergehen. Aber wir leben in dieser Welt und gucken zu. Es ist eigentlich entsetzlich.
Findest du noch einen versöhnlicheren Abschluss? Vielleicht nicht, der nicht diese, es ist eigentlich alles entsetzlich. Vielleicht so wie bei der Pandora, in der Büchse bleibt doch am Schluss die Hoffnung drinnen, ne?
Ja, ja. So.
Vielleicht kannst du das nochmals abschließend.
Ja, also das ist ja das Merkwürdige. Die Hoffnung, die lässt uns das Entsetzen erhalten. Nicht? Das ist ja das, dass wir, wenn wir die nicht hätten, dann würde auch das Entsetzen vergehen. Nicht? Und so sind wir in dieser Spannung und bleiben auch darin. Und ich glaube, solange wir in dieser Spannung sind, da sind wir noch lebendig und haben auch den Geist noch nicht verloren.
Das ist ein schöner resümierender Schlusssatz. Ich darf nochmal sehr, sehr herzlich danken. Dir, lieber Werner, Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke ich auch sehr herzlich fürs Kommen. Zwei kleine Notizen. Das eine ist ein Hinweis. Der nächste Vortrag von, im Rahmen dieser Reihe wird am 15. April sein, wo Professor Fuchs, aber nicht unser, sondern aus Bamberg, Marco Fuchs, wird zum Thema sprechen, Metaphysik als Ethik, der Entwurf Spinozas. Also wer sich für Spinoza interessiert, herzliche Einladung, das wird noch annonciert werden. Und dann, wir werden uns jetzt zur Osteria, das ist gewünscht, glaube ich, zur Osteria da bei der Landespromenade, danke, da werden wir uns hinverfügen und wer uns Gesellschaft oder wer mitkommen möchte, ist herzlich eingeladen, zumal ja der Raum für die Diskussion ja sehr gering war. Also vielen Dank und ansonsten gutes Nachhausekommen.
Dankeschön.